Frühstück, der Frühstückstisch, der Tisch des Herrn, Morgenandacht. So, wir haben hier eine Lehre über den Beginn des Tages. Obwohl wir ja wissen, dass jeder Tag mit dem Abend beginnt, so haben wir hier doch die Lehre über die Morgenandacht. Die Morgenandacht, das Frühstück am Morgen, das Wort Gottes, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. So will ich dir nun heute zeigen und dir kundtun, was ich seit Jahren tue, was ich seit Jahren mache. Und ich denke auch, dass dieser Umgang mit der Gnade Gottes mich schon oft bewahrt hat von den täglichen Angriffen, die 24 Stunden auf uns zukommen oder auf uns losgehen, mich bewahrt hat da drin. Das heißt, ich ernähre mich bewusst jeden Morgen am Wort Gottes. Das tue ich natürlich nicht nur am Morgen, aber am Morgen ganz speziell. Bewusst, damit ich auch in diese Umwandlung, in diese Neuwertung in Christus hineinfinde. Denn Gott spricht und sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werde ich mich von euch finden lassen. So habe ich mir nun Hilfen geschaffen. Das, was du hier siehst auf dem Tisch liegen, das sind meine Hilfen, meine Krücken. Das sorgt mir dafür, dass das Wort Gottes in mir reichlich vorhanden ist. Ich mag manchmal am Morgen in der Früh, kann ich nicht richtig denken, ich kann nicht richtig beten, also nehme ich die Bibel zur Hand. Und da ich nicht jedes Mal diese Kapitel und Verse nachschlagen kann, habe ich mir die rausgeschrieben. Und das möchte ich dir jetzt zeigen, wie ich seit Jahren, egal wo ich bin, nach diesem Frühstückstisch lebe. Ich fange damit an und danke Gott. Ich danke dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist für den Tausch am Kreuz, dass ich zum Kreuz hinkommen kann, jeden Tag, weil Jesus sagt, du sollst dein Kreuz auf dich nehmen, jeden Tag von Neuem. Du kannst nicht leben von dem, was du gestern hattest, sondern du musst leben von dem, was du heute bekommst. So fange ich nun an und spreche und nehme das für mich, ich beanspruche das für mich, für meine Freunde, für den Leib Christi, für meine Familie, für alle, die daran beteiligt sind oder vielleicht noch nicht beteiligt sind. So danke ich Gott, dass Jesus bestraft wurde, nach Jesaja 53, 4 bis 5, damit ich Vergebung empfangen kann. Ich danke Gott und sage, Herr, du bist nicht gekommen, um die Gerechten zu berufen. Es sind die Kranken, die bedürfen des Arztes. Es sind die Sünder, die bedürfen der Metanoia, der Umkehr. Also passt das wunderbar für mich. Das nehme ich mir. Weil ich weiß, Jesus ist gekommen. Er ist nicht gekommen für die Gerechten, sondern für die Sünder. So tausche ich Strafe gegen Vergebung. Jesus wurde verwundet, damit ich Heilung empfangen kann. Denn es steht geschrieben in Jesaja 53, 4 bis 5 und 1. Petrus 2, 24. Da steht geschrieben, dass du selber an deinem Leib unsere Sünden an das Holz hinaufgetragen hast, damit wir der Sünde abgestorben und der Gerechtigkeit leben. Durch deine Wunden, durch deine Striemen sind wir geheilt. An Geist, Seele und Leib bin ich geheilt. Denn wir alle gingen umher wie die irrenden Schafe, aber nun, jetzt, sind wir bekehrt zum Hirten und Bischof unserer Seelen. Jesus wurde um meiner Sünde willen zur Sünde gemacht, im 2. Korinther 5, 21, oder nach diesen, das geht immer nach, in der Regel, nach diesen Versen, vielleicht nicht so wortwörtlich, aber ich nehme das für mich, ich beanspruche das, damit seine Gerechtigkeit mich gerecht machen kann. Das heißt, mich ungerechter Sünder macht jetzt seine Gerechtigkeit gerecht. Aber jeden Morgen, verstehst du, denn allmorgen ist ganz frisch und neu. Was? Kennt ihr das Lied? Des Herrn Gnade und große Treue. Die wäret für den ganzen Tag, worauf jeder sich verlassen mag. So. Also, jeden Morgen. Ich danke dir, oh Gott, dass du meinen Tod gestorben bist, damit ich, jetzt kommt's, mitgestorben bin. Ich bin mit dir gekreuzigt, ich bin mit dir gestorben, ich bin mit dir begraben und ich bin mit dir auferstanden in Christus. Ich bin mit dir in die himmlischen Orten versetzt. Denn nicht mehr lebe ich, aber Christus lebt in mir. Jesus sagt, wenn ich mein Leben leben will, so werde ich es verlieren. Wenn ich aber mein Leben verliere, um seines Lebens willen, so werde ich mein Leben, meine Seele gewinnen. So deshalb lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich dem Herrn, der mich geliebt hat und sich selber für mich hingegeben hat. So steht geschrieben in Römer 5,10, dass wenn wir jetzt versöhnt worden sind, als wir noch Feinde Gottes waren, durch das Blut Jesus, durch den Tod seines Sohnes, um wie viel mehr werden wir nun gerettet werden? Durch sein Leben. Nicht durch mein Leben, aber durch sein Leben. Jesus ertrug meine Armut, damit ich Anteil haben darf an seinem Reichtum. 2. Korinther 8,9. Das ist die geistliche Armut, das ist die Armut zu erkennen der göttlichen Dinge, die kannst du nicht erkennen. Das Göttliche kann nur durch den Geist erkannt werden. Das ist eine Armut. Die Menschen sind arm. Nicht, weil sie keine Mercedes haben, sondern weil sie den Geist Gottes nicht haben. Deshalb bedanke ich mich, dass Jesus für mich arm wurde, damit ich angeschlossen wurde an seinen Reichtum. Ich bedanke mich, Herr, dass du alle Schande von mir weggenommen hast. Die Schande von mir, von meiner Familie, von allen Menschen hast du ans Holz getragen, damit deine Herrlichkeit an uns offenbar wird. Hebräer Kapitel 2, Vers 9. Dann steht geschrieben im Epheser 1, 5 bis 6, dass Jesus meine Ablehnung ertrug, damit ich Annahme beim Vater finden kann. So danke ich dir, Herr Jesus, denn du hast geschrien am Kreuz, am Holz, Eli, Eli, Lama Asatani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit ich Anschluss finde. Jesus wurde zum Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht sei er am Holz hängt, Galater 3,13, damit ich Segen empfangen kann. So komme ich nun hinzu zum Thron der Gnade mit freimütiger Freimütigkeit und tausche. Ich mache den Tausch, Straf für Vergebung, Verwundung für Heilung, Sünden für Gerechtigkeit, Tod in den Tod und Leben für Leben. Ich tausche ein Armut gegen Reichtum, Schande gegen Herrlichkeit, Ablehnung zur Annahme und Fluch gegen Segen. Und jetzt danke ich dir, Vater, und du dankst vielleicht mit mir, dass wir das zusammen tun. Danke, lieber Vater, du gabst uns deinen Sohn. Dein Geist gibt uns die Kraft zum Dienen, bis er wiederkommt. Einst werde ich dich sehen in deiner Herrlichkeit. Meinem König will ich dienen bis in alle Ewigkeit. Danke, lieber Vater, du gabst uns deinen Sohn. Dein Geist gibt uns die Kraft zum Dienen, bis er wiederkommt. So, jetzt weißt du bereits, was ich schon getan habe, bevor du gekommen bist heute Morgen. Das tue ich seit Jahren. Auch wenn ich alleine singe, ich singe. Dann geht es weiter mit Psalm 130, Vers 3. Wenn du, o Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Psalm 103, Vers 12, da kommt die Antwort, der Trost. Denn sofern der Osten ist vom Westen, ich sage auch, sofern der Morgen vom Abend, sofern der Sonnenaufgang vom Sonnenuntergang, sofern hast du meine Übertretungen von mir entfernt. Danke, Herr. 1. Petrus 5, 6. Da geht ja zuerst der Vers 5 voran, der da sagt, dass Gott den Hochmütigen widersteht und den Demütigen Gnade gibt. So demütige ich mich nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er mich erhöht zu seiner Zeit, indem ich was mache? Alle meine Sorgen. Aber wirklich alle meine Sorgen, meine Ängste, meine Zweifel, alle meine Sorgen auf ihn werfe. Jeden Tag, jeden Morgen. Allmorgen ist ganz frisch und neu. Des Herrn Gnade und große Treue. Psalm 51, Vers 9. Da sage ich und bete darum, entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Herr Johannes 1,7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Psalm 51, Vers 12, da bitte ich jeden Tag ums Neue, jeden Morgen, erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Das ist meine Nahrung, meine Kraft. Psalm 51, Vers 19. Denn die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, willst du, o Gott, nicht verachten. Psalm 19, Vers 14. Auch vor Mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. Siehst du, in dem Moment, wo du mutwillig wirst, wo du dich gut und stark fühlst, könnte es passieren, dass du auf dem Dach deine Abendrunde drehst und eine Bathseba da unten badet. Und dann wird dich dein Hochmut, deine Mutwilligkeit zu Fall bringen. Verstehst du das? Deshalb bitte darum, vor Mutwilligen bewahre deinen Knecht. Psalm 139, Vers 23. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Das meint ja nicht, dass Gott das nicht schon weiß. Aber manchmal wäre es sehr heilsam, wenn wir das auch wüssten, wie es in uns aussieht. Das ist das, was das meint. Deshalb bittet und bitte ich, zeige mir, wo fehle ich, was liegt an. Dann geht es weiter mit der Offenbarung 12,11, die kennt alle diese Verse. Da nehme ich für mich, da steht nämlich geschrieben, für mein Leben, dass wir den Satan überwunden haben durch des Lammes Blut oder wegen dem Blut des Lammes. Und das Wort unseres Zeugnisses. Und wir haben unser Leben nicht geliebt bis hin in den Tod. Jeden Morgen frisch und neu. Epheser 1,7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. So, das ist dieser bekannte Vers, wo du diese zwei griechischen Worte, auf der einen Seite die Erlösung, die Apolutrosis, das heißt die Entsendung der Sünden, da geht etwas weg von dir. In dir habe ich die Sündentsendung. Verstehst du? Da geht etwas weg. Und ich habe nach dem Reichtum deiner Gnade die Vergebung. Das heißt, meine Übertretungen, die sind bezahlt worden. Ja, Jesus am Kreuz, den Schuldbrief wurde angenagelt. Das heißt, ich habe Apolutrosis, Entsendung meiner Sünde, ich bin kein Sünder mehr. Und ich habe die Vergebung für das, was ich getan habe, als ich noch Sünder war. So, und wenn mir jetzt etwas passiert, nicht im Mutwilligen, das geht nicht bei Gott, aber wenn ich in meiner Schwachheit, in meiner Dummheit irgendwo da reinrassle, dann weiß ich, der Herr vergibt mir. Nimm deinen guten Geist nicht von mir. So spreche ich, nicht nur David, sondern auch ich. Das heißt, mit Gott wirst du nicht sündlos, aber du wirst deine Sünde los. Hast du verstanden? Du wirst deine Sünde los. Deine Sünde muss dich gehen lassen. Denn es steht geschrieben, Jesus sagt, wenn der Sohn Gottes euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Ich nehme das für mich. Ich kann ja das nicht. Ich bin ja nicht ans Kreuz für mich. Jesus ging ans Kreuz für mich. So, dann geht es weiter mit dem 1. Johannes, Kapitel 1, nochmals Vers 7 und anschließend Vers 9, dass wir das im Zusammenhang bekommen. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott getreu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das heißt jetzt in meinem Fall, und mich reinigt, dass er mir meine Sünden vergibt. Gott ist gerecht. Wenn ich meine Sünde bekenne, vergibt mir Gott meine Sünden und er reinigt mich von jeder Ungerechtigkeit. 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben gekommen sind, denn wir lieben unsere Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Du kannst nicht lieben, wenn du nicht versammelst. Deshalb die vier apostolischen Säulen, Apostelgeschichte 2, 42. Die blieben in der Versammlung, in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes. Römer 5, Vers 9. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Und dann kommt ja der Vers 10, den wir vorher schon hatten. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir nun gerettet werden durch sein Leben? Und dann gehe ich weiter und sprich Römer 8, 1 und 2, denn es gibt jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des lebendigmachenden Geistes in Christus Jesus hat uns erlöst von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Dann nehme ich als zusätzliche Kost Römer Kapitel 5, Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden viel mehr die, welche die Überfülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen, in dem einen Jesus Christus. Dieses Empfangen hier, das ist das Wort, das griechische Wort Lambano und heißt in die Hand nehmen. Wenn du ein Paket bekommst von deinem Postmann, dann musst du ja das Paket empfangen. Das heißt, du musst die Tür öffnen, deine Hände ausstrecken und das Paket entgegennehmen. So empfange jetzt jeden Morgen neu, denn vergiss nicht, der Morgen ist ganz frisch und neu, des Herrn Gnade und große Treue. So nimm diese Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit in deine Hände, empfange sie und herrsche nun in Christus Jesus. Also, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade umso mächtiger geworden, dass so wie zuvor die Sünde zum Tod geherrscht hat. Nun aber herrsche die Gnade. Weiter geht es mit Hebräer 13, Vers 12. Da steht geschrieben, darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut gelitten, draußen vor dem Tor. Jetzt mache ich eine Brücke zu Hebräer 4, 16. Darum lasst uns hinzutreten, mit freimütiger Freimütigkeit zum Thron der Gnade, dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Verstehst du, solange ich noch in diesem Leib lebe, ist noch rechtzeitig Hilfe zu erwarten. Wenn dieser Zeitabschnitt, dieses Kairos vorüber ist, dann ist die rechte Zeit vorbei. Also jetzt komme ich jeden Tag zum Thron der Gnade, auf dass ich Barmherzigkeit empfange, Gnade finde zur rechtzeitigen Hilfe. Weil wir denn nun, liebe Brüder, im Hebräer 10, 19, durch das Blut Jesus die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum oder in das Allerheiligste, darum tut das auch. Und ich tue das jeden Tag. Denn wir sind gekommen zu dem Mittel des neuen Bundes, Jesus. Zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Verstehst du? Abels Blut schreit zum Himmel. Schreit auch heute noch. Aber Jesus Blut redet besser für mich als Abels Blut. Seine Gerechtigkeit durch sein Blut rettet. Das heißt, jetzt bekommen die 10 Gebote für mich eine freudige Grundlage. Die werden eine freudige Grundlage. Denn es steht geschrieben, dass du, oh Herr, du bist mein Gott, der du mich herausgeführt hast aus Ägypten, aus dem Lande der Knechtschaft. Was war meine Knechtschaft, mein Ägypten? Mein altes Wesen. So danke ich Gott, dass du, o Herr, mein Gott bist, der du mich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hast. Danke, Herr, ich werde keine anderen Götter haben neben dir. Denn du bist der Heilige Israels, du bist der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs. Ich werde mir keinerlei Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben in den Himmeln, was unten auf der Erde, was in den Wassern unter der Erde ist. Ich werde mich nicht vor ihnen niederwerfen, ich werde ihnen nicht dienen. Denn du, o Herr, mein Gott, bist ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied von denen, die dich hassen. Der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Jetzt überleg dir mal, reicht deine Abstammung zurück bis Abraham? 1000 mal 40 Jahre, das wären 40.000 Jahre. Mal rein mathematisch. Also das nehme ich mir und sage, jawohl, Abraham liebte dich. Jesus liebte dich, das reicht mir geistlich zurück. Bis in all die Generationen. Deshalb bin ich gesegnet. Deshalb erweist sich Gott gnädig an mir, weil ich an der Abstammungslinie vom Samen Abraham in Christus geboren bin. Denn ich werde den Namen des Herrn meines Gottes nicht missbrauchen oder zu nichtigem aussprechen. Weil der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu nichtigem ausspricht oder der seinen Namen missbraucht. Ich gedenke des Sabbattages, um ihn heilig zu halten. Denn 6 Tage soll ich arbeiten und all meine Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist ein Sabbattag für den Herrn, meinen Gott. An ihm werde ich keinerlei Arbeit tun. Ich, mein Sohn, meine Tochter, mein Knecht, meine Magd, mein Rind, mein Vieh, der Fremde, der bei mir innerhalb meiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht. Das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Er war der Erste. Er segnete den Sabbattag und er heiligte ihn. Ich ehre meinen Vater und meine Mutter, damit meine Tage lange werden in dem Land, das der Herr, mein Gott, mir gibt. So, ich bin schon über das Alter weg, wo mein Vater und meine Mutter noch leben. Wer ist jetzt meine Vater? Wer ist jetzt mein Vater und meine Mutter? Wenn du mal so, sagen wir jetzt, über 60 bist, wer hast du dann noch? Wo ist dein Vater? Siehst du, mein Vater ist Dr. Segi. Natürlich habe ich den himmlischen Vater, den hast du auch. Wer ist denn meine Mutter? Das ist das Weib des Lammes. Die Herausgerufene. Das ist meine Mutter. Das himmlische Jerusalem. Also ich ehre meinen Vater und meine Mutter, und ich freue mich, weißt du warum? Ich lebe lange in diesem Land, das der Herr mein Gott mir gegeben hat. Das ist die Verheißung. Jeden Morgen frisch und neu, des Herrn Gnade und große Treue. Jeden Morgen. Du brauchst Kraftriegel, nicht Bechermüsli. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Dann weiß ich ganz gewiss, ich werde nicht töten, ich werde nicht ehebrechen, ich werde nicht stehlen, ich werde nicht gegen meinen Nächsten als falscher Zeuge aussagen, ich werde nicht das Haus meines Nächsten begehren, ich werde nicht begehren die Frau meines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch seinen Esel, noch sein Auto, noch sein Bankkonto, noch seinen Job, noch irgendetwas, was meinem Nächsten gehört. Die Frau meines Nächsten begehre ich nicht, weil sie wirklich, sondern weil ich nicht in meinem Herzen danach begehre. Verstehst du? Das ist ein Unterschied. Oder weil mein Mercedes größer ist als der des Nachbarn. Da kann ich auch sagen, ich begehre den Kleinen nicht. Ich habe den Großen, oder? Das ist nicht gemeint. Das ist gemeint damit, es ist Genüge in Christus. Jesus ist mein Erbe. Er ist mein Blutbräutigam. Ich umarme ihn. Jeden Morgen frisch und neu. Des Herrn Gnade und große Treue. So, jetzt, das mache ich nicht jeden Tag, aber wenn ich im Geist spüre, dass ich wieder mal so richtig angegriffen werde und mir alles aus den Händen gleitet, ich den Boden unter den Füßen verliere, so gehe ich zusätzlich eine Viertelstunde, sagen wir mal 15 Minuten, in die Waffenrüstung ein. Das möchte ich jetzt hier tun, weil diese Botschaft aufgenommen wird, damit da das Ganze zusammenhängt. Das heißt, bevor ich dann zum Gebet komme, bevor ich in die Fürbitte gehe für die anderen Menschen, lege ich die Grundlage, ich ziehe mich jetzt an. Jetzt erwache ich langsam nach all dem, oder? Und ich bin jetzt befähigt, meine Waffenrüstung zu erkennen. Das heißt, es sind die Gedankenfestungen, es sind Mächte und Gewalten, die mir widerstehen, wenn ich ans Tageswerk gehe. Das Werk Gottes, das der Herr in mir und durch mich tut, das ist gewiss, aber ich bin darauf ausgerichtet, mich so vorzubereiten, dass das auch geschehen kann, dass das praktisch Füße fasst. Im 2. Korinther 10:3-5, da steht geschrieben, und das nehme ich für mich, ich weiß, dass ich nicht im Fleisch, dass ich zwar im Fleisch wandle, aber nicht im Fleisch kämpfe, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern die sind göttlich, die sind mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, wider die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Also wenn Gott mir sagt, siehe, ich habe dir geboten, sei getrost und unverzagt, lass dir nicht glauben, entsetze dich nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir auf all deinen Wegen, die du gehst, dann muss ich lernen, mit all diesen Ängsten, mit all diesen Angriffen umzugehen. Deshalb brauche ich den Helm des Heils. Ich muss die Gedanken unter das Wort Gottes stellen. Ich brauche aber auch eine Unterwäsche, damit mich das Ganze nicht kratzt, damit das nicht so hart auf meinem Körper liegt, brauchst du Unterwäsche, weiche Unterwäsche. Kolosser 3:12-15 gibt dir diese Unterwäsche. Da sagt Paulus, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliche Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Das ist eine Unterwäsche. Einander ertragend, euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat, wie den anderen, wie auch der Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Zu diesem allen oder über dieses alles aber zieht die Liebe an, welche das Band der Vollkommenheit ist. So, und dann steht geschrieben, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen worden seid, in einem Leibe und seid dankbar. Jetzt kommen wir zweimal mit der göttlichen Zahl der Vollkommenheit, der Zahl 7. Das eine Mal in Galater 5:22, da geht es um die Geistesfrüchte. Da hast du 7 Geistesfrüchte. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte und Treue. Wenn du das laut sprichst über Jahre, dann wirst du zu dem, was du sprichst. Das heißt, ich spreche, danke Herr, ich bin in Liebe, in Freude, in Friede, in Langmut, in Freundlichkeit, in Güte und Treue. So, 5 Minuten später passiert genau das Gegenteil. Dann erinnert dich das Wort. Und du kehrst zurück in die Freundlichkeit. Du kehrst zurück in die Treue. Wenn das Wort nicht in dir ist, bist du weg. Dann kommen die 7 Weisheiten von oben, also die Attribute der Weisheit von oben, Jakobus 3:17, denn die Weisheit von oben aber ist erstens rein, so dann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und ungeheuchelt. Auch wieder 7. Unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut. Sieh das mal in Epheser 6:10-13. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen vermöget wider die Listen des Teufels. Damit ihr zu bestehen vermöget wider die Listen des Teufels, denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Fürstentümer, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Deshalb nehme ich die ganze Waffenrüstung Gottes, auf dass ich an dem bösen Tag zu widerstehen vermag, nachdem ich alles ausgerichtet und überwältigt habe. Tu das. Versuch nicht, wenn du in Anfechtungen stehst, diese Anfechtungen zu überwinden. 90% des Erfolges sind 90% deines Erfolges ist deine Vorbereitung. Deine Vorbereitung. Wenn du die Vorbereitung nicht hast, kannst du beten und Gott erzieht dich. Das heißt, er hilft dir immer weniger. Sag jetzt das mal so. Wie du deine Kinder erziehst. Du gehst auch nicht einem 20-Jährigen, der gesund ist, die Schuhe binden. Der Vater erzieht dich nicht so, dass er dir alles tut, was du tun sollst. Also das heißt für dich, alles was du bis jetzt gehört hast, bringt dich in die Ruhe. Du hast Gott angeschaut. Du siehst, wie Gott denkt. Du siehst, wie Gott handelt. Du siehst, wie Gott ist. Aus dieser Position kommst du zum Ratschluss. Das Verlangen in dir kommt jetzt zum Ganzopfer. Diesem Gott willst du jetzt gehören. Jetzt hast du genug von dir selber und du sagst Gott, siehe dein Knecht. Siehe deine Macht. Nicht mehr lebe ich, aber Christus lebt in mir. Jetzt bist du in der Ruhe. Und aus dieser Ruheposition bist du ein Ganzopfer. Du kannst nicht Ganzopfer sein, wenn du nicht in Ruhe bist. Als Ganzopfer hast du dich jetzt aufgegeben, das heißt, jetzt lebst nicht mehr du, aber Christus in dir. Da gibt es keine Selbstverschonung, sondern die Bewahrung Gottes in seiner Verheißung genügt dir. Das heißt, du bist ins Wort eingegangen, du hast Stärke und Nahrung und Leben geholt. Denn jedes Wort von mir ist Geist und Leben. Sag das mal alle. Jedes Wort von dir ist
Geist und Leben.
Ja. Das heißt, du hast jetzt Besseres bekommen als dein Bichermüsli oder deine Haferflocken oder weiß ich was, deine Kellogg's Cornflakes. Sondern jetzt hast du Nahrung von Gott bekommen. Und aus dieser Position kommt die Danksagung und Fürbitte. Jetzt wird dein Dank wird echt und deine Fürbitte von Herzen. Jetzt schauen wir die Waffenrüstung noch an, bevor wir da abschließen. Diese Waffenrüstung Gottes, die da besteht aus Gurt, Brustpanzer, Schuhe, Schild, Helm und Schwert, diese 6 Dinge. Im Einzelnen steht geschrieben, steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. So, wie geschieht jetzt das? Das geschieht, indem ihr über das alles ergriffen habt, den Langschild des Glaubens, mit welchem ihr imstande sein werdet, alle feurigen oder brennenden Pfeile des Bösen auszulöschen. Also da schießt ja jemand gegen mich, verstehst du? Da kommen Pfeile auf mich zu. So nehmt oder empfangt auch den Helm des Heils, das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist, zu aller Zeit. Ich sag's nochmal, zu aller Zeit bete ich mit allem Gebet und Flehen in dem Geiste und eben hierzu wachend in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Fürbitte. Und vergiss nicht, wie vorher schon gesagt, den Mantel der Demut über die ganze Waffenrüstung anzuziehen, so wie du die Unterwäsche unter der Waffenrüstung hast. Also du hast 2 Dinge, oder 3, sagen wir mal so, Unterwäsche, Waffenrüstung und Demut darüber. Damit du nicht in Stolz und Hochmut fällst. Sonst ist deine Waffenrüstung weg. Jetzt schauen wir die Gegenstände mal an. Der Gurt nach Jesaja 11,5 ist das Symbol der Gerechtigkeit, der Kraft, der Treue und der Wahrheit. Warum? Weil der Gurt, das war nicht so ein Gurt, wie wir heute haben, sondern ein Lendengurt. Er war ein breiter Gurt, so wie vielleicht die Karate, schwarze Gurte, die Karate-Typen, die ihre schwarze Gurten tragen. Es war ein Band. Und das steht für die Lende. Du hast das um die Lenden. Die Lenden sind das Gemüt, die Gesinnung, die stehen für Ursprung und Vermehrung. Das ist der Geist, der aus den Lenden Gottes kommt. Aus den Lenden des Vaters. Dann siehst du den Brustpanzer der Gerechtigkeit, das ist die brennende, begehrende Zuneigung. Das ist nicht etwas, wovon du dich schützt, das ist nicht ein Panzer, der dich einschließt, sondern das ist in dir das brennende Feuer, das in deinem Herzen brennt für Gott. Das ist dein Brustpanzer, die brennende, begehrende Zuneigung. Wenn du das nicht hast, bist du selber schuld, bete dafür. Du musst beten, wie ich gebetet habe, und das funktioniert ja dann, wenn du sagst, Gott, zünde mich an, ich möchte brennen. Und du merkst dann, wenn das Feuer erlischt, dann kannst du wieder schreien, Gott, ich brenne nicht mehr. Zünde mich an. Mach mich zur Fackel. Eine Fackel deines Evangeliums, deiner Königsherrschaft. Jetzt kommen wir zu den Füßen. Die Füße stehen ja für Gehen, das ist eine Freiheit. Das heißt, du hast deinen Freiheitsanspruch, deinen Individualismus, deine Selbstbestimmung hast du eingetauscht für das Evangelium des Friedens, das Evangelium der guten Botschaft. Hast du andere Schuhe, du hast deine alten Schuhe abgegeben, bekommst die Schuhe an die Füße des Evangeliums. Dann hast du den Schild, das steht für die Abwehr, die Deckung, die Bewahrung. Das heißt, das, was jetzt von extern kommt, wo du angegriffen wirst, wo auf dich geschossen wird, sei es aus deiner eigenen Familie, sei es von deinen Nachbarn oder von irgendwo, bist du jetzt in Bewahrung. Das ist ein Schild, dass all diese feurigen Pfeile, die der Satan auf dich schießt, abprallen an diesem Schild. Benütze diesen Schild nicht, um dich zu schützen vor dem Wort Gottes. Dann hast du den Helm des Heils, das ist deine Denkweise, da geht es um dein Herz. Wie denkst du, was ist deine Hoffnung, was ist deine berechtigte Hoffnung? Das ist das Heil der Rettung. Denn Gott hilft den Demütigen auf. Gott gibt Gnade den Demütigen, den Stolzen widersteht er. Du kannst nicht Gnade erwarten, solange du stolz bist. Dann kommt das Schwert, das ist die aktive Waffe, das ist das Wort. Das Wort bedeutet, oder das Schwert bedeutet, was tust du mit dem Schwert? Wo braucht man das Schwert?
Im Krieg.
Im Krieg, ja, in den Kämpfen. Also die aktive Waffe, das Wort Gottes, das bedeutet Krieg, Tod, Verderben und Scheidung. Das musst du dir bewusst sein. Sonst kommst du in die Selbstverschonung und du schonst dich vor dem Wort. Dein Fleisch ist nichts Nütze. Das Fleisch kann nicht göttliche Dinge annehmen und erkennen. Also wir haben 6 Teile und diese 6 Teile bedeuten eine irdische Zahl. Das Fleisch, auch der abgeirrte Mensch, der Pfahl, Wamm oder der Pfahl Christi. Hebräer 4,12, ich lese das nochmals für dich. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und durchdringen bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und der Gesinnung des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. So, jetzt kommen wir noch zu den Versen in Korinther 13, 4 bis 7 und 1. Korinther 13, 13, da geht es um diese Liebe, auch um diese brennende Begierde. Denn die Liebe ist nicht eine fleischliche Liebe, eine Liebe der Ich-Sucht, es ist die Agape-Liebe. Und diese Agape-Liebe, die wird von uns nicht verlangt, sondern die wird uns gegeben, denn es steht geschrieben, die Liebe Gottes ist ausgegossen, auch in mein Herz, durch den Heiligen Geist, der mir gegeben worden ist. Das heißt, ich habe das nicht aus mir. Ich werde vermessen, wenn ich sagen würde, ich könnte lieben. Ja, ich kann lieben, weil er mich zuerst geliebt hat. Das befähigt mich, in dieser Liebe zu gehen. Damit du das hörst, das brauche ich manchmal auch zu repetieren, dass mir das nicht abhanden kommt. Da spreche ich, die Liebe ist langmütig, sie ist gütig, die Liebe neidet nicht, Sie ist nicht eifersüchtig. Die Liebe tut sich nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie gebärdet sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihrige, sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet Böses nicht zu oder sie denkt nicht Böses. Wenn du in der Liebe gehst und du merkst, schlechte Gedanken kommen über einen Menschen, dann bist du befähigt, sofort abzustellen, nämlich an Gott, an das Gute zu denken. Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern die Liebe freut sich mit der Wahrheit. Und jetzt kommt, siehst du, die Liebe erträgt alles, die deckt alles zu. Die Liebe glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. 1. Korinther 13, Vers 13, da hast du zweimal die 13. Sieh mal, was für eine wunderbare Zahl hier. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Größer aber von diesen ist die Liebe. Denn du brauchst ja nicht mehr zu glauben, wenn erfüllt ist, was du glaubst. Du brauchst ja nicht mehr zu hoffen, wenn du siehst, was du gehofft hast. Sondern jetzt kommt die Liebe, die bleibt. Und hier steht ja, was ich vorhin schon gesagt habe, Römer 5, 5. Danke dir, oh Gott, mit dem schließen wir, dass du uns gegeben hast, die Hoffnung. Denn die Hoffnung, die lässt ja nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Amen. Und siehst du, wenn du alleine lebst wie ich, dann brauchst du manchmal eine Freundin und eine Schwester. Du hast vielleicht eine Frau, einen Ehemann habe ich nicht. Also was brauche ich? Eine Freundin und eine Schwester. Wer ist das? Wer ist meine Freundin? Wer ist meine Schwester? Ja, Sprüch 7,4, Weisheit ist meine Schwester. Und die Klugheit ist meine Freundin. Also siehst du, bin ich nicht allein, denn die Weisheit ist eine Person in Jesus Christus und die Klugheit ist eine Person, auch Jesus Christus. Sei gesegnet, nimm diese Nahrung und geh nicht ungenährt in das Tageswerk. Wenn ich das seit Jahren, ich weiß nicht, das sind sicher 5 Jahre oder länger, jeden Morgen, auch wenn ich ganz müde bin, auch unterwegs, ja, also im Flugzeug sitze, dann nehme ich nicht die Zettel da hervor, das Dokument, sondern dann fange ich an, innerlich zu rezitieren. Ich bete das innerlich. Und das ist das, was eigentlich dann das Feuer am Brennen hält. Das ist das, was Jesus sagt, wenn meine Worte in euch bleiben, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Du und ich, wir alle müssen dafür sorgen, dass das Wort Gottes reichlich in uns ist und dass die Grundlage des Kreuzes, die Gnade, nicht verloren geht. Amen.